Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Wir haben heute den 11. Juni. Das bedeutet, das Embrace Festival ist nicht mehr in allzu weiter Ferne. Und das hier ist der zweitletzte Podcast, den ich zu dem Thema aufzeichne. Ich freue mich total. Wir haben ein spannendes Thema, ein wichtiges Thema am Start. Es geht am Ende um das ganze Feld Haltung, könnte man im weitesten Sinne mal sagen. Und zu Gast sind heute drei Damen der Female HR Excellence. Das freut mich sehr. Zu Gast sind Professorin Dr. Anja Lüthi, Gründerin des Female HR Netzwerks. Hallo Anja, herzlich willkommen.
Hallo lieber Gero, danke für die Einladung.
Dann haben wir am Start Sabine Zimmer. Hallo Sabine.
Hey Gero, ich freue mich auch hier zu sein.
Und last but not least Jennifer Seidel. Hi Jennifer.
Hi Gero, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich, dass ihr da seid, nicht nur hier im Podcast, sondern dass ihr eigentlich, muss man ja sagen, zu den Stammgästinnen auf dem Embrace Festival gehört. Das ist gute Tradition, kann man inzwischen, glaube ich, schon so sagen. Und ihr habt mit euren Auftritten durchaus immer für Furore gesorgt. Und ich glaube, dass die Zeichen gut stehen, dass auch dieses Mal der Diskussionsbedarf wahrscheinlich groß sein wird, nachdem ihr da die Bühne gerockt habt. Zunächst mal sei allen gesagt, Female HR Excellence findet statt am zweiten Tag, dem 26. Juni, vormittags ab 10.45 Uhr, 45 Minuten auf der Yellow Stage. Und das Thema ist spannend, weil es sozusagen eine der beiden Säulen des diesjährigen Embrace Festivals eigentlich stark trägt. Die beiden Säulen sind Technologie auf der einen Seite und Haltung auf der anderen Seite. Ich glaube ja persönlich, dass nur mit Technologie man effizient in Zukunft HR machen kann. Und ohne Haltung ist das alles nichts, würde ich jetzt mal sagen. Insofern, ein ganz spannendes Thema, Mut statt Rückschritt, Female HR gegen den Anti-Woke-Kurs. Ja, ihr Lieben, legt doch mal los. Wie habt ihr euch das vorgestellt? Wie werdet ihr eure Session da aufteilen? Vielleicht fangen wir einfach mal mit Anja an, als Gründerin des Female HR Excellence Netzwerks. Was habt ihr da vor?
Ja, wir haben uns Gedanken gemacht, was ist derzeit aktuell, sowohl weltpolitisch als auch unternehmenspolitisch, wo spielen Frauen eine große Rolle und wie können wir dieses weite Feld abdecken? Und ich werde den Start machen mit meinem 10-minütigen Input, der da heißt, der Arschlochfaktor in Unternehmen, Mut zur Trennung für eine bessere Kultur. Ich habe das Gefühl, dass auf weltpolitischer Ebene zum Beispiel Donald Trump oder auf Unternehmensebene zum Beispiel Elon Musk und so weiter immer mehr Menschen agieren, die eine große Gefahr darstellen durch ihre anti-woke Haltung. Und da will ich im Vortrag mal ein bisschen das Geheimnis lüften, was es mit dem Begriff Arschlochfaktor auf sich hat. Den habe ich nicht geprägt, den hat jemand anderes geprägt und will mal kurz darstellen, was ich denke, was jetzt ganz wichtig ist für HR, damit wir diese doch, ehrlich gesagt, furchtbaren Zeiten, die wir da alle gerade durchleben, gemeinsam und insbesondere als Frauen im HR gut überstehen.
Wichtiges Thema mit einem sehr prägnanten Titel. Du hast schon gesagt, das Wording hast du dir nicht ausgedacht, sondern das beruht eigentlich auf Robert Sutton, der verschiedene Bücher zu diesem Themenfeld rausgebracht hat. Und das ist sozusagen der Aufhänger. Ich war am Anfang so ein bisschen, habe ich ja echt gedacht, boah, ist das echt der Titel der Session? Auf der anderen Seite finde ich natürlich auch ganz gut, wenn ein Festival polarisiert gewissermaßen und zum Diskurs einlädt. Ne? Also das spielte bei uns auf dem Festival immer schon eine große Rolle, dass man unterschiedlichste Perspektiven abbildet rund um die Arbeitswelt. Allerdings in einem sind wir uns hier im Podcast zumindest einig. Dieser Anti-Woke-Kurs ist natürlich wirklich schwierig. Also selbst wenn man sich mal von allen Ideellen befreit und einfach mal nur auf die reinen Fakten schaut, auf den Arbeitsmarkt in Deutschland, wie er sich gestalten wird in den nächsten Jahren, trotz aller Technologisierung, ist halt völlig klar, dass wir eigentlich auf gar keinen Menschen verzichten können. Und da hilft so ein Kurs natürlich überhaupt gar nicht. Alright, also das wird der Auftakt sein von Anja. Ich bin ganz gespannt darauf. Wird wahrscheinlich gewohnt pointiert und auch gewohnt bohrend sein. Ich freue mich schon jetzt auf die Reaktion. Sabine, wie geht's dann weiter bei dir?
Ja, ich schließe mich dann Anja an, wenn sie fertig ist, und werde über woke Arbeitswelten bei Deloitte sprechen. Also meine Aufgabe ist es, Menschen und Orte zu verbinden. Und da erzähle ich so ein bisschen was dazu, wie können wir es schaffen, Arbeitswelten so zu gestalten, dass am Ende eine effiziente, aber auch inspirierende Umgebung gestaltet wird, in der sich vor allen Dingen die Bedürfnisse der Mitarbeiter niederschlagen. Ja, also jetzt könnte ich sagen, natürlich gibt es bei uns einen Stillraum. Meistens ist es der Erste-Hilfe-Raum und das wollen wir in Zukunft ändern. Und wir wollen auch einen Raum der Stille künftig in allen Gebäuden haben. Aber es geht ja um viel mehr und auch um unsere eigene Rolle bei Real Estate and Operations als Kulturbotschafterin und auch als Kulturgestalter. Denn mit unseren Räumen sorgen wir dafür, dass es überhaupt sowas wie eine woke Arbeitswelt geben kann.
Ah, danke, Sabine. Und Jennifer, was wird dein Themenfeld dann sein?
Für mich ist immer ganz wichtig, über den Tellerrand zu schauen. Ich bin auch HR-technisch immer sehr international verwurzelt. Deswegen war mir das wichtig, hier auch nochmal das zu pointieren. Und eigentlich geht es mir darum, zu zeigen, dass wenn wir Wokeness hinter uns lassen und uns in den Unternehmen mit Arschlochfaktor bedienen, dann haben wir auch keinen Reiz mehr für internationale Regionen, uns vielleicht als westliche Unternehmen dort niederzulassen oder eben auch diese Fachkräfte im Zweifel zu uns zu bekommen. Und da wir ja immer noch von Frauen sprechen, werde ich einmal aufzeigen, wie die Frauen in Indien, was die eigentlich für Obstacles haben, wogegen die kämpfen, um überhaupt in diese Situation zu kommen, in der wir uns schon befinden. Und wenn wir jetzt rückschrittig unterwegs sind, dann machen wir letztlich auch deren Hoffnung kaputt. Und das wird so ein bisschen der Tenor sein.
Das ist natürlich eine Gemengelage, die wir derzeit erleben. Ihr habt es ja eben angedeutet schon. Das hätte man vor, glaube ich, 5 Jahren sich nicht denken können, dass sich das so entwickelt. Wie sind da so eure individuellen Reaktionen drauf? Also man muss ja vielleicht einmal trennen, welche Perspektiven Firmen vertreten. Den Aspekt können wir gleich nochmal tiefer beleuchten. Aber mich interessiert erstmal, was mit euch eigentlich individuell so ausgemacht hat, die Entwicklung oder man könnte fast sagen, die Entwicklung der letzten 18 Monate. Oder nehmen wir einfach mal das letzte Jahr, seit dem letzten Embrace Festival. Das Festival heißt ja dieses Jahr nicht zufällig A Brave New World. Allerdings hatte ich mir den Titel im September letzten Jahres ausgedacht. Dass der jetzt so gut passt, das ist ja einerseits schön fürs Festival, aber ist natürlich nicht so schön für die Welt, würde ich sagen. Also wie ist euer Blick da so drauf? Vielleicht können wir auch nochmal die Runde machen. Jennifer, vielleicht hast du Lust, einmal anzufangen an der Stelle.
Ja, also für mich persönlich, ich mache mir schon große Gedanken. Ich bin ja Mutter zweier Kinder und überlege mir schon sehr gut, über was ich mit den Kindern spreche, um sie eben auch gut aufzustellen für die Zukunft. Die sind noch relativ jung. Mein Sohn ist 10, meine Tochter wird dieses Jahr 16. Und was gebe ich den beiden eigentlich mit auf dem Weg, ihnen zu erklären, dass das, was sie jetzt im Moment vielleicht in der Tageszeitung lesen oder in den Nachrichten hören, gut zu beurteilen oder auch zu erfassen für sich und das eigene Statement zu haben. Was gebe ich auch dem Sohn mit im Hinblick jetzt auf Frauen, weil wir ja nun mal ein Frauennetzwerk sind, um darauf nochmal einzugehen. Aber auch, was gebe ich meiner Tochter mit? Und wie sieht sie auch die Welt? Wie sehen auch die Kinder die Welt? Und das ist schon ziemlich erschütternd. Die sind super nüchtern in dem und haben auch einen ganz eigenen Wertekompass. Ne? Also meine Tochter wollte zum Beispiel in die USA für ihr Auslandsjahr. Da hat sie dann relativ schnell nach der Election schon gesagt, das kann ich moralisch überhaupt nicht vertreten. Das mache ich nicht. Also ich gehe doch nicht dahin, wo jetzt irgendwie verschiedene Menschen diskreditiert werden. Ich sage es jetzt etwas pauschal mal. Und diesen Wertekompass irgendwie auch zu unterstützen und zu stärken und gleichsam aber doch ne, so open-minded wie möglich irgendwie ins Leben zu schicken, das ist so das, was mich beschäftigt. Und da gibt es viele, viele, viele Tränen, viele, viele, viele Gespräche und da muss man viel Aufbauarbeit auch leisten, tatsächlich bei der jungen Generation.
Interessanter Aspekt. Kann ich natürlich auch was zu sagen als Vater von 4 Kindern aus einer eher weiblich geprägten Familie kommt. Bei uns, wir sind 4 Frauen, 2 Männer. Und also wir versuchen halt seit jeher die Kinder sehr offen zu erziehen, also möglichst tolerant in alle Richtungen. Und das ist bisher ganz gut gelungen, aber das mit dem Auslandsthema hat uns genau auch erwischt. Da ist es jetzt Neuseeland geworden und eben nicht die USA, was vielleicht sonst oder was wirklich eine längere Zeit eigentlich der Plan war. Ja, Sabine, wie ist das für dich?
Naja, also wenn ich so zurückgucke auf dieses Jahr, es ist auch mein Jahr bei Deloitte, einmal beruflich und da frage ich mich, welchen Beitrag darf ich leisten, damit diese Welt brave wird und bleibt. Ich muss sagen, nach einem Jahr kann ich sagen, dass ich noch keinen Tag bereut habe, meine Entscheidung zu Deloitte zu gehen, weil ich tatsächlich das Gefühl habe, dass meine Werte, die mir persönlich wichtig sind, auch tatsächlich gelebt werden und dass wir auch versuchen, das in unseren Gebäuden auch räumlich spürbar zu machen. Also Foster Inclusion zum Beispiel, ne, dass wir immer ein Auge auch bei Neubauprojekten darauf haben, wie fühlen sich Menschen mit einem Handicap, was können wir tun, damit die genauso einen schönen ersten Eindruck haben, wie diejenigen, aus deren Perspektive man immer denkt, wenn man an Gebäude denkt. Das ist so das eine, wenn ich das aufs Berufliche beziehe. Aber dann gibt es natürlich auch noch die private Sabine. Ne? Ich habe 2 Jungs, die sind erwachsen. Die haben wir auch versucht, wach und stark zu erziehen. Nichtsdestotrotz, du hast gesagt, du hast im September das Motto aufleben lassen und im September, da bin ich schon sehr nachdenklich geworden, auch was kommt da jetzt mit dieser neuen Bundesregierung auf uns zu, welche Haltung wird da gegenüber Frauen eingenommen und ich habe schon, das muss ich ganz ehrlich sagen, manchmal das Gefühl, dass meine Selbstverständlichkeit sich nicht mehr in dieser Gesellschaft abbildet und vor allen Dingen nicht in dieser Politik. Und deswegen setze ich mich sehr stark dafür ein, dass wir immer die richtige Person für unsere Stellen rekrutieren. Aber wenn das eine 61-jährige Frau ist, dann mache ich mich da genauso für stark wie für einen 29-jährigen Mann. Die Person muss stimmen und das versuche ich in unserer Kultur im Miteinander auch zum Leben zu bringen. Das ist auch ein bisschen private Sabine an der Stelle.
Vielleicht eine kurze Nachfrage an der Stelle, weil neue Regierung, also September war ja, da war ja noch gar nicht klar, dass neu gewählt wird. Das ist ja erst, glaube ich, im Oktober oder November passiert. Ne?
Aber im September konnte man schon sehr stark sehen, wohin sich das entwickeln wird. Ne? Also Politik ist ja auch immer so ein bisschen vorbereitend und manche Dinge werden ja dann auch strategisch entschieden. Aber ich kann schon sagen, dass ich ab dem Spätsommer, ich bin sehr viel unterwegs, auch mit der Deutschen Bahn, eine deutliche Veränderung und einen anderen Ton erlebt habe. Auch mir gegenüber. So, und das meine ich jetzt nicht nur in einer LinkedIn-Bubble oder so, sondern wirklich draußen in der Welt, wenn ich unterwegs bin. Und das macht mich nachdenklich.
Okay. Finde ich interessant. Als Mann nehme ich das vielleicht auch so gar nicht wahr. Ne? Also das will ich gar nicht ausschließen. Okay. Anja, wie war das für dich?
Also für mich war eigentlich der absolute Einschnitt die Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Denn als Hochschullehrerin muss ich ja den Studenten beibringen, wie sie später, wenn sie bei uns Bachelor, Master gemacht haben, Unternehmen führen. Und viele Studenten wollen ja auch gerne in internationalen Unternehmen arbeiten und haben selbstverständlich an unserer Hochschule auch SAP-Kurse. Und wenn ich jetzt sehe, dass im Grunde SAP seine Frauenquoten wieder wegredet, weil sie nämlich Angst haben, sonst von der US-amerikanischen Regierung keine Aufträge mehr zu bekommen, ist für mich meine Arbeit, die ich ja eigentlich seit Jahrzehnten mache, im Sinne die Unternehmenskultur, ist das Fundament und trägt alles im Unternehmen. Und deshalb habe ich mich immer für Diversity, Equity, Inclusion eingesetzt. Und und auf einmal ist das nicht mehr selbstverständlich, sondern ich muss auch mit Studenten in den Diskurs gehen, die sagen, aber wieso, Frau Lüthi, wir studieren doch BWL und wenn die dann keine Aufträge mehr kriegen, dann gehen die wohl möglich insolvent, dann werden doch ganz viele Arbeitsplätze vernichtet. Also ich bin jetzt sehr viel in volkswirtschaftlichen Diskussionen mit den jungen Leuten und versuche ihnen eben zu erklären, dass eigentlich bei solchen Sachen immer gemeinsam in den Abgrund gefahren wird. Ich will jetzt hier nicht zu tief gehen, ich werde ja auch einiges in meinem Vortrag sagen. Von daher, ich hatte immer noch auf Kamala Harris gehofft, bin erschüttert, was sich jetzt in der Weltwirtschaft abspielt. Wir lesen ja nun alle jeden Tag Zeitung und denke, dass auf uns jetzt wirtschaftlich auf die Unternehmen sehr, sehr schwierige Zeiten zukommen und deshalb HR als Kulturwächter eine ganz, ganz wieder wichtigere Rolle bekommt, als HR immer schon hatte. Denn ohne eine Kultur, die Diversity, Equity und Inclusion in den Mittelpunkt stellt, funktionieren in meinen Augen Betriebe nicht. Und da kommen wir zum Thema Haltung. Es gibt sie ja auch noch, die tollen Unternehmen, wie zum Beispiel Infineon. Die sagen seit 10 Jahren, was geht uns Trumps dummes Geschwätz an? Auch die sind auf dem internationalen Markt. Oder Octopus Energy, auch ein Musterbeispiel. Die sagen jetzt erst recht, denn Trump hat ja überhaupt noch niemanden bestraft. Es ist ja so diese große Bedrohung, diese Angst, die Unternehmen im vorauseilenden Gehorsam zum Schweigen bringt, zum Rückabwickeln, zur Rolle rückwärts. Und das ist im Moment so mein Thema, dass ich sage, okay, jetzt müssen wir noch mehr aufs Gas gehen, weil zwischenzeitlich, wie du schön gesagt hast, vor 18 Monaten waren wir doch auf einem sehr guten, entspannten Weg und dachten, endlich brauchen wir keine Frauenquoten mehr, weil die entwickeln sich von alleine und so weiter und so weiter. Und jetzt habe ich schon das Gefühl, dass gerade eine massive Rolle rückwärts durch viele, gerade internationale Unternehmen geht.
Was passiert eigentlich so, ich sag's mal jetzt salopp, in der Frauenszene der Wirtschaft? Da gibt es ja unglaublich viele Frauen, die da engagiert bei der Sache sind. Jetzt seid ihr im Female HR Excellence Network natürlich in besonderer Art und Weise da zusammengeschlossen und an den Themen dran. Merkt ihr, dass ihr deutlich mehr Nachfragen, vielleicht auch deutlich mehr Zulauf bekommt? Wie sieht das aus, Anja?
Also wir haben ja von Female HR Excellence ein Mentoring-Programm. Wir begleiten junge HR-Frauen auf dem Weg ihrer beruflichen Karriere. Ich habe alleine in den letzten 3 Wochen jede Woche einen Anruf von jemandem bekommen, der gesagt hat, ich bin in der Probezeit gefeuert werden. Hilfe, was soll ich machen? Und das hängt auch damit zusammen, dass die Unternehmen auf einmal HR zusammenstreichen und sagen, wir können auch aufgrund der besseren Arbeitsmarktlage im Moment, HR zusammenstreichen, Recruiting, Employer Branding nicht mehr so wichtig. Ich merke eine Verbundenheit zu diesen Frauen natürlich, die wir ins Mentoring-Programm aufnehmen, aber auch insgesamt, du weißt, ihr wisst, ich bin gut vernetzt mit Palais Flux, Frauen 47 plus, da tut sich eine Menge, wir halten gut zusammen. Ich habe das Gefühl auch, Stefanie Klein wird ja bei uns am Ende die Diskussion mit dem Publikum beim Embrace Festival moderieren. Die hat ja bei Aurubis ein Frauennetzwerk gegründet und sie hat erzählt, der neue Vorstandsvorsitzende pusht es mit allen Kräften, die er hat, hat sie in dieser Zeit, wo sie jetzt bei Aurubis ist, noch nicht erlebt. Ich glaube schon, dass es, sich polarisiert. Die einen unterstützen Frauen, wir Frauen halten, glaube ich, erst recht jetzt zusammen. Aber es gibt natürlich auch die anderen, Amazon, Meta und Google. Da ist es, glaube ich, nicht so. Da habe ich zu den Frauen keinen Kontakt, sage ich jetzt mal etwas spitz. Denn die wurden ja alle schon längst abserviert. Aber gut, dass du das ansprichst. Es ist meine feste Überzeugung als Psychologin auch, dass in schwierigen Zeiten Menschen zusammenhalten müssen, seien es Männer oder Frauen. Wir sind nun mal ein Frauennetzwerk und halten mit den Frauen zusammen. Und ich persönlich würde mich interessieren, wie Sabine und Jenny das sehen, dass in unserer HR-Community ein sehr, sehr enger, guter, aber mittlerweile auch emotionaler Zusammenhalt ist, weil wir uns alle fragen, oh Gott, wo führt das denn hin, wenn wir jetzt langsam aber sicher in den Quoten abserviert werden?
Was denkt ihr, Sabine, Jennifer, vielleicht mal auch in der Reihenfolge?
Also ich finde es eine total interessante Frage, über die ich auch sehr viel nachdenke, aber ich glaube, ich habe gar nicht die passende Antwort dafür, ne? Also ich sehe Frauen, die sich unterstützen und die, so wie Anja das beschrieben hat, zusammenhalten. Ich sehe aber auch andere Frauen, die ja versuchen, an dem festzuhalten, was sie geschafft und erschaffen haben und da vielleicht auch keine andere Frau neben sich sehen. Also ich habe ein bisschen ambivalentes Verhältnis dazu. Das muss man ganz deutlich so sagen oder das darf ich ganz deutlich so sagen. Ich würde mir eben wünschen, dass wir uns mal auf unsere gemeinsamen Werte ganz aktiv besinnen, und zwar alle Menschen, und dass wir diese Werte nicht nur leben, sondern auch aktiv gestalten. Und ich glaube, da haben wir einen viel größeren Impact, um das nochmal mit dem Motto Brave New World zu unterstreichen, als wir manchmal glauben. Und vor diesem Punkt stelle ich mir halt immer die Frage, was ist mein Beitrag? Und mein Beitrag ist, wenn ich angesprochen werde von einer Frau, dass ich eben ehrlich mit ihr bin und versuche, sie so gut wie möglich sichtbar zu machen. Weil das hätte ich mir immer gewünscht und wünsche ich mir immer noch, dass die Sichtbarkeit an der einen oder anderen Stelle größer wäre und ja, ich auch einfach mal dafür gesehen werden würde, wofür ich stehe und nicht nur für was ich oder was ich bin. Ja.
Bin ich fertig, seine Perspektive. Gerne auch nochmal gleich ins Internationale gehend.
Nee, alles gut. Also ich bin ja auf vielen sozialen Netzwerken unterwegs. Ich gucke mir auch immer so an, was meine Tochter sich anguckt. Deswegen bin ich sowohl auf TikTok, Instagram und noch so einigen mehr unterwegs. Und was mir auffällt, ist, dass doch viele Frauen mit ganz persönlichen weiblichen Meinungen, sag ich mal, doch diskreditiert werden und auch echt Hassnachrichten kriegen. Und das, was du ansprichst, Sabine, das Thema sich mal wieder auf unsere Werte besinnen. Ich habe das Gefühl einer Werteverschiebung zu etwas, was mir nicht gefällt, was ich auch nicht sehe, für mich persönlich nicht sehe, aber was tatsächlich doch so durchs Land geht. Und ich habe auch den Eindruck, dass das Diskreditieren von Frauen gerade so Mode ist und ein Volkssport quasi geworden ist. Und je schlimmer die Wertung, desto besser so ungefähr. Und das ist so ein bisschen, was mir auch Sorge bereitet. Also auf der einen Seite solidarisieren sich Frauen mit Frauen, ob das im beruflichen Kontext ist oder nicht. Da gibt es ganz viele tolle Beispiele. One in a Million oder One Million Women ist auch so eine Aktion, die ich ganz großartig fand oder finde. Aber auf der anderen Seite sieht man eben doch, dass super viele Frauen eben wirklich durch den Kakao gezogen werden aufs Übelste. Und da frage ich mich wirklich, wo geht's dahin mit unseren Werten? Und das versuche ich natürlich irgendwie auch in meine Arbeitswelt mit aufzunehmen und dagegen zu arbeiten, aber eben auch im Privaten wirklich so viel wie möglich zu tun, mich auch ehrenamtlich zu engagieren. Manchmal hat man aber auch das Gefühl, das ist so Sisyphusarbeit und man ist irgendwie so in dieser Mühle irgendwie drin und es tut sich nichts, auf wenn es so kleine Schrittchen sind und man das Gefühl hat, es bräuchte jetzt eigentlich irgendwas Großes, was Krachendes, was uns irgendwie wieder zurück auf Spur bringt.
Ich finde, also ich kann das so gut nachvollziehen, was du gerade sagst. Das Einfachste wäre eigentlich, mit der Ratio zu argumentieren. Das habe ich ja eben auch schon mal gesagt. Man kann persönlich denken, was man will. Ich finde einige Einstellungen deutlich sympathischer als andere. Aber rein der wirtschaftliche Nutzen, ja, wenn man daher kommt und einfach nur sagt, okay, wir wollen wachsen, wir wollen sehen, dass unsere Volkswirtschaft aus dem Quark kommt und funktioniert, das geht ja nur, wenn alle zusammenhalten. Und es geht auch nur, wenn man alle Arbeitskräfte, egal Männlein, Weiblein, aber auch alle Facetten dazwischen, alles, was es so gibt, aktiviert und halt in Arbeit bringt. Und das, glaube ich, ist eigentlich die Währung, um die es am Ende geht. Also die Währung ist, ist man erfolgreich mit dem, was man da macht? Oder sozusagen, was ist der Preis dafür, wenn man den anderen Weg geht? Und das ist mir nicht so ganz klar, warum diese Haltung eigentlich so stark vorangetrieben wird, speziell in den USA. Was ist eure Vermutung? Warum wird diese Agenda überhaupt gefahren? Gibt's da, habt ihr da einen Verdacht? Könnt ihr das erklären oder fehlen euch da einfach nur die Worte? Anja, wie ist da dein Blick drauf?
Na, ich hatte es ja bereits angedeutet. Ich denke schon, dass es wie immer ums Geld geht bei den großen Unternehmen, dass die Angst haben, keine Regierungsaufträge in den USA mehr zu bekommen.
Moment, aber das ist richtig, aber das ist ja die Perspektive aus einer deutschen SAP-Perspektive. Mich interessiert eigentlich eher die amerikanische Perspektive, warum die Agenda überhaupt vorangetrieben wird.
Warum die Anti-Woke-Agenda vorangetrieben wird? Tja, das ist eine gute Frage. Da sage ich dir, ich habe das recherchiert und mal eingegeben bei ChatGPT. Warum ist das eigentlich so? Und da sagt ChatGPT, weil im Moment in Amerika das Wort Meritokratie das neue Modewort ist im Sinne von Meritokratie heißt, es werden eben Menschen nur noch nach Leistung, Engagement und alle haben sie die gleichen Chancen. Jeder kann doch werden, was er will. Und das wird auch als Entschuldigung dafür genommen, die DEI-Aktivitäten einzustellen, weil man sagt, wir haben doch jetzt genug Diversity, Equity, Inclusion, jetzt gehen wir eben zu unserem neuen Konzept, der Meritocracy, und gehen in diese Richtung. Das ist ein Systemwechsel in den Köpfen, der, tja, ich sage Donald Trump, wenn du so willst, ist schuld. Warum der so anti-Vogue-mäßig ist, liegt natürlich an dem rechten Narrativ, was er bedient. Frauen gehören hinter den Herd und kriegen die Kinder und haben sonst keine Werte und sind dümmer als Männer und man muss ihnen die Welt erklären. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Aber diese, ich sage sie es zum dritten Mal, Meritokratie scheint im Moment bei den großen Unternehmen und bei der Gesellschaft auf Nährboden zu fallen. Die sagen, oh, das klingt ja gut. Es spielt keine Rolle, ob jemand Mann, Frau ist, ob er behindert hat, welche Hautfarbe er hat. Alle sind sie gleich. Hauptsache, die Leistung stimmt. Und dass das natürlich Bullshit ist, weil es benachteiligte Leute gibt aufgrund der Hautfarbe. Wir wissen von Tausenden von Studien, dass Schwarze gegenüber Weißen in Amerika schrecklich diskriminiert werden. Das haben sie vergessen. Das spielt keine Rolle mehr. Also das wäre jetzt auf die Schnelle, lieber Gero, mein kurzer Erklärungsansatz.
Gibt es da noch Facetten, Sabine und Jennifer, die ihr hinzufügen wollt? Oder sagt ihr, passt schon so?
Jein. Also ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch, da gibt es nur verschiedene Perspektiven. Also ich glaube, dass es wichtig ist, Unterschiede oder Verschiedenheiten anzuerkennen, weil das ist für mich der erste Weg zu einer tatsächlichen Vielfalt, ne? Also, und dieses, was Anja eben beschrieben hat, das wird ja wieder gleich gemacht. Ich glaube auch, es ist wichtig, dass wir anfangen, wieder über Leistung zu sprechen. Was ist Leistung? Was brauchen wir, um Leistung zu erbringen? Also nicht nur für uns in unserem Wirtschaftsstandort, sondern insgesamt und allgemein. Leistung muss sich lohnen und ich sehe das in vielen auch Vergütungsmodellen einfach nicht, ja. Und ich glaube, dass da sehr viel Kreativität auch gehemmt wird, weil es sich einfach nicht lohnt, kreativ zu sein oder sich einzusetzen. Also da auch wieder zu sagen, was können wir anders machen. Aber für mich ist das Thema, also wenn ich es jetzt mal so in Gebäude übertrage, das ist ja mein Thema, wie können wir denn Büros auch wieder zu Gravitationszentren machen? Ne? Also nicht per Order-Muff, die alle zurück beordern, sondern den Leuten Grund zu geben, ins Büro zu kommen. Wie muss es aussehen, damit Büro wieder ein attraktiver Ort ist, um dort zu sein? Und aber auch anzuerkennen, wenn es eine Arbeit ist, die da nicht hingehört, dann müssen wir da auch keinen Raum geben. Ne? Da muss man auch nochmal neu clustern. Und wenn ich in die USA gucke, ich weiß nicht, was da passiert. Ehrlich gesagt, schon seit der ersten Amtsperiode von Donald Trump habe ich es vermieden, privat in die USA zu reisen. Und das halte ich jetzt auch wieder so. Also ich würde da im Moment nicht hingehen. Also ich kann eure Kinder da auch gut verstehen und habe selbst so diesen Impuls, das nicht mehr zu machen. Ob das gut ist, das weiß ich nicht. Vielleicht sollte man sich dem anders stellen.
Ja, ja, wenn man auf Dauer den Kontakt abbricht, würde ich behaupten, ist es eigentlich nie richtig gut. Ne? Aber wenn es um die eigenen Kinder geht, ist es vielleicht nochmal wieder ein anderes
Thema. Ganz genau.
Jennifer, in Anbetracht der Zeit, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, aber vielleicht
hast du noch
Punkte, die für dich wichtig sind.
Ja, also ich habe halt
den Eindruck, dass der Trump den Begriff Wokeness als solches wirklich als Feindbild lokalisiert hat. Und wir sehen ja jetzt auch, dass er da entschieden gegen vorgeht, alles, was in Ansatz irgendwie woke ist, zu verbieten oder Dekrete zu unterschreiben und entsprechend vorzugehen. Und was Anja sagt, er bedient ein rechtes Narrativ und das ist bewusst gewählt. Es geht ganz, ganz klar um Macht und darum, am Ende des Tages, also er geht ja auch gegen Bildung, am Ende des Tages eben ein Volk zu erziehen, umzuerziehen, muss man ja sagen, dass ihm dann folgt, blind. Und ich finde, was wir, wo wir vorsichtig sein müssen als weitere westliche Länder und andere Länder, ist, dem einfach so blind zu folgen. Und da sehe ich so ein bisschen die Schwierigkeit drin, weil wenn wir das tun, und das machen ja viele Unternehmen eben auch von uns aus rüber schon, dann haben wir halt hinterher wieder das Problem, mit dem wir angefangen haben, Gero, im Gespräch. Wir werden keine Fachkräfte bekommen, weil warum sollte jemand aus zum Beispiel Indien, um wieder zu meinem Thema zurückzukommen, überhaupt nach Deutschland kommen, wenn er weiß, oder sind die Verhältnisse vielleicht mal ähnlich wie in den USA? Mache ich nicht.
Ja, das ist eigentlich ein schöner Abschluss, weil ich neige immer dazu, die Welt dann doch irgendwo optimistisch und positiv zu sehen. Und ich glaube halt, dass wenn man es schlau anstellt, dass da auch eine Riesenchance für den Standort Deutschland und insbesondere für ein hoffentlich doch gefestigtes Kerneuropa liegen könnte.
Ich stimme dir absolut zu in deinem Gedanken, dass das auch eine Chance birgt, aber dazu brauchen wir alle Mut, insbesondere HR, und deshalb finde ich es auch so toll, dass das Motto der diesjährigen Embrace-Konferenz des Embrace-Festivals Brave New World heißt. Und da werden wir, die wir ja heute zu dritt bei dir Gästinnen sein durften, und Manja Lederhoss, die uns anmoderieren wird, und Stefanie Klein, die am Ende die Diskussion mit dem Publikum führt, noch unseren Teil dazu beitragen, HR zu erzählen, was wir glauben, was an Mut in Zukunft wichtig ist.
Ich freue mich da sehr drauf. Es sind fast genau 2 Wochen auf die Stunde, bis es dann wirklich losgeht. Und ich freue mich, wenn wir uns da persönlich treffen. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao.
Danke, Gero. Tschüss, Sabine. Tschüss, Jenny. Tschüss, Gero.
So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und sie hat dir gefallen. Bevor ich jetzt hier rausgehe, noch ein kleiner Tipp für dich. Abonniere doch kostenlos meinen Saatkorn-Newsletter. Dann gibt es jeden Sonntag alle Podcasts, alle News, alle Artikel, alle Verlosungen, alles, was ich auf Saatkorn so mache, gratis in dein Mail-Postfach, und du hast bequem alles an einem Ort und verpasst nichts mehr. Das Ganze kostet, wie gesagt, nichts. Den Link zum Abo gibt's in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao.